Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Nachdem ich ja die Hot, Neutral or Not Folgen aufgenommen habe, wird es mal wieder Zeit für ein paar News aus der NHL. Und wir beginnen mit den positiven Themen, nämlich mit den Jubiläen. Und da fangen wir mal an. Am 18. Januar, da hat nämlich Ryan Nugent-Hopkins sein 1000. Spiel in der NHL gemacht. Die Edmonton Oilers haben 6:0 gewonnen. Er hat auch ein Tor dabei erzielt. Und das Besondere ist, Nuge ist der allererste Spieler in der Oilers-Geschichte, der alle 1000 ersten Spiele für die Edmonton Oilers absolviert. Natürlich gab es weitere Akteure, die mal bei den Oilers die Karriere angefangen haben oder auch bei den Oilers ein 1000. Spiel absolviert haben. Aber die waren eben nicht alle in einem Trikot der Edmonton Oilers. Kevin Lowe zum Beispiel eben nicht die ganze Zeit bei den Oilers gewesen. Adam Henrique hat tatsächlich im Oktober 1000 Spiele erreicht, aber nicht alle als Edmonton Oiler und dementsprechend etwas ganz, ganz Besonderes. Jemand, der seit seinem Karrierebeginn in Edmonton spielt und ein absolutes Urgestein der aktuellen Mannschaft und glaube ich auch einer der beliebtesten Spieler bei den Fans, eben weil er so lange dabei ist und weil er nicht den Verein gewechselt hat. Also, Nuge hat den Auftakt gemacht bei den 1000 Spiele Jubiläen und der zweite in den letzten Tagen, das war am 22. Januar, Alex Killorn, der hat auch 1000 Spiele erreicht. Ganz, ganz lange bei Tampa Bay gespielt, mittlerweile bei den Anaheim Ducks. Auch die haben das Spiel mit 2:1 gewonnen. Ich meine, das war die Partie bei der Avalanche, wo vor allem Lukas Dostal sehr, sehr gut gespielt hat. Und ja, einfach in dem Fall auch an Alex Killorn Gratulation. 1000 NHL-Spiele, ganz, ganz tolles Jubiläum. Und dann hatten wir den zweiten Schweizer. Ihr erinnert euch, vor ein paar Wochen war es Nino Niederreiter, der als allererster Spieler aus der Schweiz 1000 NHL-Spiele absolviert hat. Und jetzt Roman Josi, der das Pech hatte, dass er ja in den letzten Jahren leider einige Spiele aufgrund von Verletzungen verpasst hat. Und deswegen glaube ich dann auch Niederreiter da die Chance hatte, ihn zu überholen. Aber die beiden kennen sich ja auch, sind gut befreundet und Spiel Nummer 1000 war dann am 23. Januar für Roman Josi, hatte einen Assist in der Partie und ist eben auch jemand, der jetzt zu diesem Silver Stick Club, würde ich ihn mal nennen, gehört. Gibt ja dann immer den silbernen Schläger und tatsächlich ist das eine Tradition, die auch in anderen Ligen gepflegt wird. Ich hatte am Donnerstag in Frölunda die Situation, dass Niklas Lasu sein 1000. Spiel absolviert hat. Da war mir allerdings nicht ganz klar, wie sie das gezählt haben, weil es natürlich dann auch nicht unbedingt die Übersichten gibt, wie viele Spiele ein Akteur hatte. Da haben sie, glaube ich, alle Profispiele dann ab 18 addiert gehabt. Auf jeden Fall war da auch eine Ehrung mit einem Silver Stick mit dabei. War auch ganz schön anzuschauen. Wir bleiben aber in der NHL erstmal und jetzt kommen wir zu einem Jubiläum, was die Punkte betrifft. Und das hat David Pastrnak geschafft, nämlich 900 NHL-Punkte am 27. Januar, 804 Spiele hat er dafür gebraucht, 3 Vorlagen in dem Spiel gehabt und erst, muss man dann vielleicht auch sagen, der 6. Spieler in der Geschichte der Boston Bruins, die ja eine Original Six Franchise sind, der diese Marke erreicht hat. Wäre vielleicht auch mal eine interessante Folge für die Sommerpause. Welche Teams haben eigentlich wie viele Spieler mit welchen Bestmarken? Gerne Feedback, wenn ihr das für eine gute Idee haltet. Für die Sommerpause, ja, das waren auf jeden Fall soweit erstmal die Jubiläen, wobei wir einen Gleichstand haben in einer Kategorie und zwar die meisten Punkte eines amerikanischen Eishockeyspielers. Mike Modano hat 1374 Punkte in seiner Karriere gesammelt und Patrick Kane hat jetzt auch 1374 Punkte. Das heißt also, in den nächsten Partien, vielleicht sogar schon am Samstag um 19 Uhr, gibt es das Spiel Detroit gegen die Avalanche. Komme ich nachher noch zu bei den Sehempfehlungen für die Woche. Und am Samstag könnte diese Bestleistung dann fallen. Primetime in Europa, das wird Patrick Kane in dem Fall nicht so richtig interessieren, aber er wird dann der Spieler sein mit den meisten Punkten in der NHL, der aus Amerika kommt. Es gibt Bestenlisten, wo Brett Hull auftaucht. Der hat tatsächlich dann für Amerika gespielt, ist aber nicht in Amerika geboren, sondern in Kanada und dementsprechend zähle ich ihn da raus. Und außerdem ist es auch so, wenn Patrick Kane jetzt noch ein bisschen länger spielt, es fehlen ihm und Mike Modano, der ist ja jetzt mit dem Gleichstand, 17 Punkte bis zu Brett Hull. Also den könnte er dann auch demnächst eingeholt haben. Aktuell 500 Tore glatt, 874 Vorlagen für Patrick Kane. Und da wird sicherlich dann noch der ein oder andere Punkt in dieser Spielzeit mit dazukommen. Damit schwenken wir in die Kategorie Trades und ich habe die hier in chronologischer Reihenfolge. Deswegen würde ich mal mit zwei kleineren Deals anfangen. Jeffrey Wheel, der wurde abgegeben von den Boston Bruins zu den Anaheim Ducks. Die Bruins erhalten einen Viertrunden-Pick für ihn. Er ist ein der Forward, der so ein bisschen aushelfen soll bei den Anaheim Ducks, was das Thema Verletzungen betrifft. Da haben sie leider ein paar Spieler, die sich verletzt haben, will da einmal kurz nennen. Genau, Mason McTavish ist Day-to-Day aktuell. Leo Carlson ist längerfristig verletzt. Der wird auch fehlen bei den Olympischen Spielen. Troy Terry ist verletzt und Frank Vatrano auch verletzt. Und dementsprechend mussten sie da so ein bisschen reagieren. Die Anaheim Ducks haben bisher noch nicht viele Spiele gemacht, insgesamt in der NHL. Wheel hat 10 Partien in dieser Saison für Boston gemacht. Aber man sieht schon in den ersten 6 Spielen für die Anaheim Ducks, also 3 Punkte, 2 Tore, eine Vorlage. Vorher in 10 Partien keinen einzigen Punkt gemacht, auch die letzten Jahre keinen Punkt gemacht. Die letzten Punkte hat er tatsächlich 21, 22 gemacht für die San Jose Sharks. Da hat er 3 Tore geschossen und dementsprechend ganz gut eingeschlagen jetzt am Anfang. Liegt wahrscheinlich eben auch daran, dass er mehr Spielzeit bekommt, als er das beim vollen Lineup der Anaheim Ducks bekommen würde, wenn er überhaupt dann in dem Lineup mit drin wäre. Ja, aber an sich ganz guter Deal eben entsprechend da an der Stelle. Für ihn, glaube ich persönlich, ist das das Beste, ob es für die Teams jetzt einen großen Mehrwert hat. Ja, wie gesagt, füllt eine Lücke bei den Anaheim Ducks. Am gleichen Tag, 16. Januar, wurde Kyle Masters getauscht und zwar von den San Jose Sharks zu den Carolina Hurricanes und da gibt es einen Viertrunden-Pick und einen Fünftrunden-Pick für die San Jose Sharks für ihn und ja, für die Hurricanes ist es eben ein jüngerer Verteidiger, der auch wieder so ein bisschen mehr Tiefe auch ihnen gibt. Gostisbehere ist aktuell angeschlagen. Ansonsten sind sie relativ gesund wieder, die Carolina Hurricanes, wenn die Übersicht stimmt. Und ja, einfach ein jüngerer Spieler, auch kein größerer Deal. Da kommen wir jetzt zu den größeren Tauschgeschäften. Und da war es tatsächlich so, dass ich mal wieder so ein bisschen das Pech des Podcasters hatte. Ich hatte die Folge aufgenommen und online gestellt zur Pacific Division und dann triggerte die News rein, Kiefer Sherwood wurde getauscht von den Vancouver Canucks zu den San Jose Sharks. Zurück geht Cole Clayton, ein 2026 Second Round Pick und ein 2027 Second Round Pick, also 2 Zweitrunden Picks gehen nach Vancouver und eben an der Stelle Cole Clayton. Der ist auch ein, wenn überhaupt, Dev Player, spielt aktuell in der AHL, vorher eben San Jose Barracuda, jetzt Abbotsford Canucks. Ja, also den werden wir höchstwahrscheinlich, würde ich sagen, nicht in der NHL sehen. Für die Vancouver Canucks sind die beiden Zweitrunden-Picks das Wertvolle, was sie in diesem Tauschgeschäft rausbekommen. Übrigens, falls ihr euch wundert, den Rasmus Andersen-Trade, den hatte ich ja vorher schon ausführlich besprochen, ne? Weil die beiden anderen waren vom 16. Januar. Andersen war am 18. Januar, Kiefer Sherwood reden wir jetzt am 19. Januar drüber. Sherwood in San Jose, sicherlich ein Spieler, der da ihnen auch wieder mehr Tiefe noch gibt fürs Lineup. Ich hatte das erwähnt, er ist ein bisschen abgekühlt, hat jetzt glaube ich auch noch gar kein Spiel gemacht für die Sharks, ist, meine ich, aktuell verletzt. Ich rufe mir mal die Verletzung, genau, Injured Reserve, hat jetzt eben noch nicht für San Jose auf dem Eis gestanden. Muss man abwarten, wann er wieder gesund ist. Ja, aber er bringt ein bisschen Erfahrung mit, er bringt eben was für die zweite, dritte Reihe, denke ich, bei den San Jose Sharks, falls sich da auch jemand verletzt. Ein kleines Zeichen auch, glaube ich, von Mike Greer, dass er da sagt, okay, ich sehe, ne, wir gehen in Richtung Playoffs, ich gebe euch ein bisschen Verstärkung, aber ich investiere nicht voll, was auch gar keinen Sinn macht, weil sie nicht auf Teufel komm raus in die Playoffs müssen, die San Jose Sharks, aber er unterstützt das Team schon so ein bisschen. Also finde ich einen guten Trade, ein gutes Signal fürs Team, dass man sagt, vom Management her, ja, ne, wir sehen, ihr kämpft um die Playoffs, wir wollen euch auch ein bisschen unterstützen, aber ihr müsst halt auch verstehen, wir können jetzt nicht hier Erstrundpicks abgeben und große Spieler holen. Bei Sherwood läuft der Vertrag aus, dementsprechend weiß ich auch nicht, ob der dann in San Jose bleibt. Er hat auch einen sehr gering dotierten Vertrag, muss ich sagen, 1,5 Millionen, also da kann man schon damit rechnen, dass er den mindestens verdoppelt, wenn nicht sogar mehr als verdreifacht, würde ich sagen. Da gibt es sicherlich Teams, die ihm da 3-4 Millionen bestimmt zahlen werden, vielleicht sogar darüber hinaus. Und für ihn sicherlich auch eine gute Situation, kann sich noch mehr zeigen als in Vancouver. Ich weiß nicht, ob er mehr trifft in San Jose, das könnte ein Problem werden, aber vielleicht eben auch ein paar Playoff-Spiele, die er da mitnehmen kann, muss man dann entsprechend abwarten. Dann gab es noch ein Tauschgeschäft zwischen den Avs und den Pittsburgh Penguins. Ilya Solovyov geht aus Colorado nach Pittsburgh und dafür wandert Valtteri Puustinen und ein Siebtrunden-Pick zurück zur Avalanche. Beides auch meiner Deals, wo man eigentlich nicht groß weiter analysieren muss. Interessant vielleicht auch der nächste Trade zwischen den Buffalo Sabres und den Carolina Hurricanes. Die Hurricanes erhalten Viktor Nemtsov, würde ich es jetzt mal aussprechen, und bekommen damit eben einen jüngeren Flügelspieler. Auch das wieder eher für die Tiefe, ein bisschen Prospect in Anführungsstrichen mit dabei. Und Gavin Bayreuther, der geht zu den Buffalo Sabres. Und das ist auch, würde ich jetzt mal sagen, so ein kleineres Signal, auch da von Jarmo Kekäläinen. Die Sabres sind aktuell auf Playoff-Kurs, sehr, sehr gut drauf, weiterhin. Und er zeigt eben auch dem Team, ja, das sehe ich, aber auch da, ich möchte jetzt nicht die Zukunft opfern für kurzfristige Verstärkung. Da muss man eben auch noch abwarten, was passiert mit Alex Tuck. Wird da vielleicht noch einen Tausch gemacht? Dementsprechend eine sinnvolle Verstärkung für die Tiefe bei Buffalo. Sollten sie eben in die Playoffs kommen oder auch für den Schlusssport, ist ein Verteidiger, den du eben mit Erfahrung hinten ins letzte Verteidigerpaar stellen kannst, immer eine gute Idee. Und das ist, glaube ich, der Grund dafür, dass sie diesen Trade gemacht haben. Dann gibt es einen Trade innerhalb von New York. Und zwar haben die New York Rangers Carsten Soucy abgegeben zu den New York Islanders und erhalten dafür einen Drittrundenpick. Finde ich erstmal interessant, weil wir da ja ein Tauschgeschäft haben zwischen zwei lokalen Rivalen, Erzrivalen ein Stück weit eben auch, wobei da noch ein drittes Team existiert, was eben auch gleich noch Thema sein wird. Und ja, da ist es so, mit diesem Tauschgeschäft erstmal aus Sicht der New York Rangers, das ist eben das, was Chris Drury auch angekündigt hat. Er hätte ja gerne einen Retool, also keinen Rebuild, sondern einen Retool. Wollen wir mal schauen, ob ihm das gelingt. Er bekommt jetzt auf jeden Fall mal einen Drittrunden-Pick für Carsten Soucy. Haben damit ein bisschen mehr Cap-Flexibilität, die New York Rangers, weil sie nichts aufnehmen. Und sie haben eben einfach Draft-Kapital. Ist jetzt die Frage, ob sie das dann einsetzen, um zu draften, oder ob sie das in einem möglichen zukünftigen Trade benutzen. Aber auf jeden Fall hat Chris Drury da jetzt ein bisschen mehr zur Verfügung, um eben dann das Team noch weiter nach seinen Vorstellungen zu retoolen, wie er das ausgedrückt hat. Und auf der Gegenseite, die New York Islanders, die mussten reagieren. Die haben Verletzungsprobleme in der Defensive. Über Romanov haben wir ja geredet. Der fällt ja seit dem Check von Mikko Rantanen aus. Und es ist jetzt dann auch so gewesen, dass Ryan Pulock verletzt ist. Und damit fehlen ihnen zwei Akteure in der Defensive. Und darauf reagiert jetzt an der Stelle Matthew Darche, auch da, Islanders sind auf Playoff-Kurs, er verstärkt die Mannschaft, ist ein Spieler, wo der Vertrag ausläuft, das heißt also, er bindet sich auch nicht langfristig, wieder ein Verteidiger, der Erfahrung hat, der eben dann auch in entsprechenden Situationen mit eingesetzt werden kann, wenn die beiden oder zumindest Pulock wieder gesund ist, bei Romanov gehe ich, glaube ich, nicht davon aus, dass der jetzt dieses Jahr noch spielen wird, dann kann eben Soucy weiter nach unten rücken und hat ja auch schon Playoffs gespielt, also hat mit Seattle und Vancouver ja relativ viele Playoff-Spiele auch vor ein paar Jahren gemacht und von daher auch das ist etwas, so eine kleine Verstärkung eben, nicht komplett All-In, geht glaube ich auch nicht bei den Islanders, aber da eben entsprechend das genutzt, was man an Ressourcen hat und Darche hat noch einen weiteren Trade gemacht, der ist ganz frisch aus der letzten Nacht und zwar hat er wieder einen Trade gemacht mit einem lokalen Rivalen. Auch das finde ich sehr, sehr interessant, dass diese Teams untereinander tauschen, macht aber Sinn. Also es ist ja Quatsch jetzt zum Beispiel von Chris Drury zu sagen, ich habe da jetzt ein Team, was Interesse hat an einem meiner Spieler, ich kriege einen guten Gegenwert, aber den tausche ich nicht schon mal allein aus Prinzip. Zumal ja die Rangers selber gesagt haben, dass es dieses Jahr eben wahrscheinlich nichts wird mit den Playoffs. Warum soll ich dann nicht das meiste rausschlagen aus den Möglichkeiten, die ich da habe. Genau das Gleiche haben sich vielleicht auch so ein bisschen die New Jersey Devils genannt, wobei da könnte noch ein anderer Hintergrund sein. Die geben auf jeden Fall Andre Palat ab und bekommen dafür von den New York Islanders Maxim Tsiplakov und sie geben aber auch noch einen Dritt- und einen Sechstrunden-Pick ab. Und jetzt fragt ihr euch, Moment mal, Palat geht weg und dafür geben die New Jersey Devils noch zwei Picks obendrauf, einen Drittrunden-Pick, den Drittrunden-Pick im Prinzip, den die New Jersey Devils gerade zu den New York Rangers gegeben haben. Warum machen denn die Devils das? Ganz einfach, weil sie Salary Cap Space brauchen. Ihr erinnert euch an einen gewissen Quinn Hughes vor ein paar Wochen, der wäre vielleicht nach New Jersey gegangen, oder getauscht worden, wenn denn die Devils in irgendeiner Form Salary Cap Space gehabt hätten. Hatten sie aber zu dem Zeitpunkt nicht. Minnesota, Bill Guerin ist eingesprungen und dementsprechend spielt der jetzt bei den Wild. Und die Devils wollen vielleicht noch das ein oder andere an ihrem Team umbauen, um in die Playoffs reinzukommen, denn die sind die Mannschaft, die ja vielleicht den größten Druck hat von den dreien. Die Rangers haben im Prinzip die weiße Fahne gehisst, die Islanders stehen aktuell richtig gut da. Und die Devils, die sind außerhalb der Playoffs und wollen jetzt vielleicht dann auch wieder das Team verstärken. Deshalb brauchen sie ein bisschen Platz unterm Salary Cap Space und haben jetzt Andre Palat abgegeben. Der hat auch überhaupt nicht gut gespielt bisher in dieser Saison. Hat nur 4 Tore, 6 Vorlagen, 10 Punkte in 51 Partien. Insgesamt muss man sagen, dass das Abenteuer New Jersey Devils für ihn nicht wirklich funktioniert hat. Er hat ja bei Tampa Bay in den Meisterjahren auch sehr, sehr gut gespielt, hat da regelmäßig 40 bis über 60 Punkte sogar gemacht, mal 20 Tore geschossen, auf jeden Fall regelmäßig zweistellig dort eben auch Tore erzielt und in New Jersey hat es nicht so wirklich funktioniert mit Andre Palat und die Saison war jetzt die schlechteste bisher für ihn und dementsprechend hofft er, glaube ich, persönlich darauf, dass er da eben bei den New York Islanders dann jetzt neue Chancen bekommt, sich auch nochmal so ein bisschen zeigen kann. Bei ihm ist tatsächlich so, ist jetzt anders zu den anderen Trades, er hat noch 2 Jahre Vertrag über die Saison hinaus, also die Islanders haben da jetzt so einen kleinen Klotz am Bein, wenn er nicht gut spielt. 6 Millionen sind auch nicht wenig für einen Spieler, der eben im letzten Jahr zum Beispiel 15 Tore nur gemacht hat. Also wenn ich da eben vorhin Kiefer Sherwood genannt habe, der hat die Saison auch schon so viele, kriegt 1,5 Millionen. Also da sieht man so ein bisschen auch die Maßstäbe. Klar, kann man immer nicht vergleichen, weil sie aus anderen vorherigen Saisons kommen, was die Verträge betrifft, aber in dem Fall sieht man, glaube ich, deutlich, dass Palat sehr enttäuschend gespielt hat in den letzten Jahren und die Islanders hoffen drauf, dass er da vielleicht wieder jetzt nochmal so ein bisschen mit anderen Spielern zusammen besser funktioniert in der Offensive. Es ist auch da so, Matthew Darche kennt ihn, das heißt, der General Manager hat damals mit ihm zusammengearbeitet in Tampa Bay, der wird auch Patrick Waugh das Ganze schmackhaft gemacht haben und ihm erklärt haben, was Palat kann, was er vielleicht auch wieder kann, wenn er so eingesetzt werden wird, wie das vielleicht in Tampa Bay der Fall war. Das ist vielleicht so der einzige Trade, wenn man jetzt die Liste betrachtet, wo man ein bisschen kritisch sein muss gegenüber den Islanders, weil es natürlich ein Risiko ist. Du hast Andre Palat jetzt 2 Jahre über diese Spielzeit hinaus für 6 Millionen. Nur, sie bekommen eben auch 2 Draftpicks dafür, einen Drittrundenpick und einen Sechstrundenpick und im Zweifel nimmst du die beiden in Anführungsstrichen und schickst ihn dann weiter an eine andere Mannschaft, die ihn dann entsprechend mit aufnimmt. Also ja, bisschen Risiko, aber Risikominimierung auch gleich mit eingebaut. Das also soweit die Trades der letzten Wochen. Relativ viele, was auch daran liegt, dass es einen Roster-Freeze gibt. Zur Olympiapause werde ich in den Folgen über die Olympiamannschaften dann auch nochmal drauf eingehen, aber da können die Teams dann eben nicht tauschen. Das heißt also, es ist sicherlich so, dass einige Teams dann lieber jetzt schon sich Spieler holen und Verstärkungen holen, um auch jetzt vor den Olympischen Spielen noch ein paar Punkte abzugreifen und die Verstärkung eben dann gleich zu nutzen, anstatt dann auch zu warten und vielleicht auch um anderen Teams zuvorzukommen. Das ist ja auch ein Punkt, wo du immer ein bisschen auch gegen die anderen arbeitest und vielleicht dann an der einen oder anderen Stelle schneller sein möchtest. Es gab auch einige Verträge, die unterschrieben wurden seit der letzten News-Folge. Und auch da ist ein Spieler mit dabei, den ich angesprochen habe, nämlich Josh Doan von den Buffalo Sabres. Den habe ich da auch als einen Hot-Spieler bezeichnet. Und er hat einen neuen Vertrag unterschrieben. Über 7 Jahre, 48,65 Millionen ist das Gesamtvolumen. Das sind etwas unter 7 Millionen im Durchschnitt. Er ist 23 Jahre alt, kann Flügel spielen, kann Center spielen und hat eine richtig, richtig gute Spielzeit. 16 Tore bisher, 36 Punkte in dieser Saison. Das sind absolute Bestwerte. Die hat er schon weit, weit übertroffen aus den letzten Jahren. Er bekommt Spielzeit in Buffalo. Das Team ist richtig gut drauf. Und sie binden ihn jetzt für 6 Jahre. Und da sind die knapp unter 7 Millionen, wenn er sich annähernd so entwickelt, wie er das jetzt aktuell andeutet. Wirklich angemessen. Wie gesagt, immer dran erinnert, Salary Cap Space wird steigen, auch in den kommenden Spielzeiten. Und da sind dann 7 Millionen für Josh Doan wirklich gut. Für ihn auch 6 Jahre Sicherheit, dass du da gutes Geld bekommst. Buffalo, ein Team, was vielleicht jetzt da ist, wo man sie schon vor 1, 2, 3 Jahren erwartet hat. Für ihn aber auch wieder perfekt. Er kommt damit rein. Er ist jemand, der jetzt den Umschwung mitbringt. Der neue General Manager hat ihm einen Vertrag gegeben. Das ist kein Altvertrag, das ist keine Altlast. Sehr, sehr positiv eben dann auch für Josh Doan. Für beide Seiten, denke ich, ein richtig guter Vertrag. Und dann gab es noch einen größeren Vertrag, da will ich jetzt auf die kleineren nicht eingehen. Und zwar hat Sam Malinsky einen 4-Jahres-Vertrag unterschrieben bei der Colorado Avalanche. Verteidiger, jemand, der ja so ein bisschen ein Spätentwickler ist, der in den ersten Jahren gar nicht so Fuß gefasst hat in der NHL. Vor 2 Jahren 23 Spiele, letzte Saison 76, das waren schon mehr. Da aber tatsächlich noch nicht so im Fokus gestanden hat. In dieser Saison aber jemand ist, der wirklich sich super entwickelt hat. An einigen Stellen erinnert das, was er macht auf dem Eis an Cale Makar. Natürlich auf einem anderen Niveau, aber auch ein sehr beweglicher Spieler, kann richtig gut skaten, hat auch diese Richtungswechsel mit drin, die McCarr hat, so kurz hinter der blauen Linie, wenn er in der offensiven Zone ist, links, rechts, sehr schneller Spieler, auch entsprechend passt perfekt zum Spielstil, den die Avs spielen wollen. Er ist natürlich ein kleinerer Verteidiger auch wieder, das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum sie ihm jetzt nicht direkt einen neuen Vertrag gegeben hatten vor dieser Saison. Also da hat er ja nun einen Jahresvertrag bekommen. Jetzt aber hat er sich bewiesen, bekommt eben diesen 4-Jahres-Vertrag. Knapp unter 5 Millionen ist das Gehalt, 4,75 Millionen pro Jahr. Und das ist eine Gehaltskategorie, wo auch ein Sam Girard mit drin ist. Und bei dem läuft der Vertrag nach der nächsten Spielzeit aus. Und da gibt es jetzt schon so ein paar Gerüchte, dass man sagt, okay, das wäre ein Spieler, wo dann die Avs, wo Chris McFarland dann eben im nächsten Jahr vielleicht auch anfangen kann und Sam Girard dann tauschen kann. Er war immer mal wieder jemand, wo es Trade-Gerüchte gab, Girard, wo man vielleicht gedacht hat, okay, wenn die Avs sich verstärken wollen, dann müssen sie manchmal auch Salary Cap Space abgeben und dann wäre Girard ein Spieler. Ich glaube nicht, dass das die Saison passieren wird, denn sie wollen den Stanley Cup gewinnen und dafür brauchst du eben auch in der Verteidigung Tiefe, dafür brauchst du beide, Girard und Malinsky. tatsächlich im Sommer oder dann in der nächsten Saison kann ich mir das schon vorstellen, dass sie da vielleicht handeln. Und beide sind 27 Jahre alt. Malinsky wäre dann sogar ein Stückchen günstiger als Sam Girard. Er bekommt 5 Millionen, Malinsky eben 250.000 weniger. Aber da würde ich gerade aktuell nicht so viel drauf geben. Für den Spieler sehr, sehr gut. Zeigt auch wieder, dass ein Spieler, der nicht mit 20, 21, 22 in der Liga ist, trotzdem sich nachher eine richtig gute NHL-Karriere erarbeiten kann. Finde ich auch wieder toll, wenn es da verschiedene Wege gibt, neben dem klassischen Weg in die Liga reinzukommen. Und das hat Sam Malinsky jetzt gezeigt. Und ja, auch der Vertrag ist für die Fs mit dem Gehalt, wenn du ihn dann im zweiten Verteidigerpaar hast, ist das auch kein wirkliches Risiko. Also denke, dass Colorado da auch einen guten Vertrag dann abgeschlossen hat. Weiter geht's mit den News und jetzt schauen wir auf die Verletzungen. Mal wieder einige NHL-Spieler, die für Wochen oder vielleicht sogar für den Rest der Saison ausfallen werden. Allen voran Thatcher Demko, der wird an der Hüfte operiert und fällt tatsächlich für den Rest dieser Spielzeit aus. Passt natürlich so ein bisschen in das Konzept der Vancouver Canucks zu sagen, wir wollen einen Rebuild und müssen eben entsprechend dann vielleicht auch schlechter spielen. Und wenn dein nomineller Nummer 1 Torhüter dann ausfällt, wird das die Ergebnisse nicht gerade verbessern, würde ich mal an der Stelle sagen. Aber es ist natürlich auch schon auffällig, dass Thatcher Demko eben in den letzten Jahren immer mal wieder gefehlt hat. Viele, viele Spielzeiten, wo er Verletzungen hatte und diese ist keine Ausnahme. Und auch an der Stelle will ich mal einmal gucken, was er eigentlich noch für einen Vertrag hat. Denn das könnte natürlich ein Problem für die Zukunft werden und wenn ich drauf schaue, ist das auch ein Vertrag gewesen, den ich kritisiert habe. Thatcher Demko bekommt ab dem Sommer 8,5 Millionen, zwar nur, muss man sagen, für 3 Jahre, aber ich hatte da ja auch zusammengerechnet, dass er mit Lankinen zusammen dann bei 13 Millionen ist als Torhüter-Duo und wie gesagt, wenn er dann sehr, sehr selten spielt, ist das für die Canucks eine schlechte Situation. Natürlich, klar, du kannst bei Verletzungen, das kannst du nicht immer vorhersehen, aber Demko war jetzt, wie gesagt, auch in den letzten Jahren nicht derjenige, der zuverlässig seine 50 bis 60 Spiele absolviert hat. Weitere Verletzungen. Jack St. Ivany von den Pittsburgh Penguins hat sich an der Hand verletzt, muss operiert werden und fällt 8 Wochen aus. David Perron, der hat eine Leistenverletzung, auch er musste operiert werden und fehlt den Ottawa Senators 5 bis 7 Wochen. Und das ist natürlich auch schon sehr, sehr schmerzhaft insgesamt für sie, weil die ja immer so schwankende Leistungen haben und so langsam auch rausfallen aus dem Rennen um die Playoffs. Es wird immer schwieriger, sie sind das vorletzte Team in der Eastern Conference und es sind 7 Punkte. Bis zu den Boston Bruins aktuell und dazwischen liegen 6 Mannschaften. Das wird eine Herkulesaufgabe für die Ottawa Senators und David Perron hätte da zumindest ein bisschen helfen können. Ansonsten vielleicht einfach nochmal ganz, ganz schnell der Blick durch die Teams mit den größten Verletzungen pro Team. Bei Anaheim, Leo Carlsson fehlt noch 3 bis 5 Wochen, Frank Vatano wahrscheinlich 6 Wochen. Bruins sind nicht so betroffen, die Buffalo Sabres auch alle, ja, Upper Body bei Jacob Bryson, okay, also sind keine so schlimmen Verletzungen. Flames sind jetzt keine großen neuen Verletzungen. Hurricanes, Kochetkov hatte ich schon erwähnt, fällt für den Rest der Saison aus. Noah Philp ist auch raus mit einer Concussion, das wird gleich noch ein Thema. Bei den Blackhawks wird Shea Weber gelistet als Out for Season. Ja, okay. Landeskog bei den Avs ist wieder auf dem Eis, war zusammen mit Devon Taves auf dem Eis. Also Taves steht kurz vor der Rückkehr. Bei Landeskog wird es wahrscheinlich, wenn überhaupt, dann für Olympia reichen. Vorher werden wir den in einem Avs-Jersey sicherlich nicht sehen. Und Logan O'Connor ist immer noch Wochen entfernt von der Rückkehr. Also das zieht sich da sehr, sehr lange. Simon Edvinsson wird den Detroit Red Wings auch fehlen, wahrscheinlich auch bis in die Olympischen Spiele rein. Ich weiß gar nicht, ob der auch schon als Ausfall dort deklariert wurde. Adam Henrik fehlt den Oilers noch länger. Bei den Panthers, Seth Jones ist auch raus, der wird auch die Olympischen Spiele nicht mitmachen können. Alexander Barkov ist zurück auf dem Eis. Also das hat mich echt überrascht, die Aufnahmen zu sehen. Es ist immer die Frage, naja, was heißt das? Ist zurück auf dem Eis und Rückkehr sind natürlich 2 Paar Schuhe. Aber nach der Verletzung hatte ich wirklich nicht damit gerechnet, dass der vor den Playoffs zurückkommt. Ich hatte auch nicht unbedingt damit gerechnet, dass er zu den Playoffs zurückkommt. Allerdings kann ich mich noch daran erinnern, dass in Stockholm, ich weiß gar nicht, ich glaube Alex Lyon war es, der gesagt hat, Barkov ist so trainiert, dessen Oberschenkel sehen so aus wie meine Hüfte, so von der Breite, von der Stärke her. Also wenn das wirklich der Fall ist, dann liegt das vielleicht auch daran, dass er jetzt durch die muskuläre Unterstützung, die da ist, im Bein relativ früh wieder aufs Eis kann und trainieren kann. Wie gesagt, heißt noch lange nicht, dass er wieder spielt, aber ich fand es schon bemerkenswert, wie früh er wieder dann auf einer Eisfläche zu sehen war. Bei den Kings, Kopitar ist weiterhin ein Ausfall, die Wild, Jonas Brodin, 6 bis 8 Wochen wird er weiterhin auch fehlen, fällt dann damit auch für die Olympischen Spiele aus. Canadiens, Laine und New Hawks sind bekannt. Wir gehen weiter, die New Jersey Devils, Luke Hughes hat eine Schulterverletzung, auch Long-Term-Injury, Stefan Nason, Long-Term-Injury, Zach McEwen auch mit Kreuzband raus die gesamte Saison. Bei den Rangers, Adam Fox fehlt weiterhin, Igor Shesterkin fehlt weiterhin. Auch da ist dann natürlich die Frage, ein bisschen ähnlich wie bei Vancouver, warum solltest du die jetzt noch zurückbringen, wenn du schon nicht mehr damit rechnest und die Rangers sind mit Abstand letzter in der Eastern Conference in die Playoffs zu kommen, dann brauchst du die beiden auch nicht mehr groß zurückbringen in der Saison. Also das wird sicherlich auch sehr konservativ dann gesehen bei den New York Rangers. Senators haben wir drüber geredet, Flyers sehe ich jetzt nichts. Doch, Denver da könnte demnächst wieder zurückkommen. Bei den Penguins, Ryan Graves ist auf Injury Reserve. Malkin ist schon wieder verletzt. Kann man nur hoffen, dass die Penguins ihn da schnell wiederbekommen, denn die sind ein super Team dieses Jahr für das, was da an Erwartungen da war, muss ich sagen. Haben sie meine weit übertroffen, habe ich mich auch echt verschätzt, aber ging ja vielen so. Und dann gehe ich nochmal weiter durch. Robert Thomas fällt aus bei den Blues. Pio Suta ist verletzt, über 4 Wochen Ausfall. Ich glaube, der verpasst damit auch Olympia. Bei Tampa Bay, Braden Point ist aktuell auch noch hier als Lower Body und out. Auch da muss man sehen, wie er zurückkommt. Vielleicht auch Stichwort dann das Outdoor Stadium Series Game. Da komme ich gleich noch zu. Charles-Édouard Dastou fällt im Moment auch aus. Und sie haben weiterhin die Langzeitverletzten, die Tampa Bay Lightning. Und bei Vancouver, eben Thatcher Demko habe ich erwähnt, Siv Bouillon hat eine Kieferverletzung, meine ich, hat einen Puck, glaube ich, abbekommen, ist da auch angeschlagen. Marco Rossi ist ebenfalls noch verletzt bei den Canucks. Und dann haben wir Brock Boeser, der eine Concussion hat, Gehirnerschütterung, und das leitet über in den nächsten Themenblock, nämlich in den Themenblock Sperren und Strafen. Und bei Brock Boeser müssen wir leider eine Strafe verkünden, denn Brian Rust, der hat im Spiel der Pittsburgh Penguins in der letzten Sekunde, als die Penguins die Führung verteidigt haben, einen Check angesetzt gegen Brock Boeser und der Check war nicht sauber, der ging gegen den Kopf von Boeser. Also Szene ist eben, Boeser steht kurz vorm Tor, will einen Rebound ins Tor stochern, Brian Rust kommt von hinten, fährt an ihm vorbei, trifft ihn ganz, ganz klar am Kopf. Zum einen, Boeser sieht das nicht. Das ist das eine, was die Situation, glaube ich, dann schlimm macht. Und das andere ist, dass Ricard Raquel ihn danach auch noch checkt, also ebenfalls von hinten auch noch einen Check bekommt. Der von Raquel war jetzt nichts Dreckiges. Aber dadurch, dass er vorher diesen Treffer abbekommen hat von Brian Rust, ist es natürlich so, dass er quasi angenockt ist und dann noch von hinten nach vorne gecheckt wird, fällt dann auch noch nach vorne weg, hat sich da verletzt, wie gesagt, Gehirnerschütterung, und das Department of Player Safety hat da eine für mich erstmal relativ harte Strafe ausgesprochen. Brian Rust wird für 3 Spiele gesperrt. Jetzt muss ich sagen, insgesamt, also wenn man mich fragen würde im luftleeren Raum, dann finde ich die 3 Spiele in Ordnung. Kopftreffer, ja, alles okay. Brian Rust ist aber jetzt auch kein Repeat Offender. Und wenn man dann eben andere Sperren aus den letzten Jahren sieht, dann ist das schon so, dass ja, das wirklich eine harte Bestrafung ist. Die Penguins haben sich dazu auch geäußert, wobei ich auch da wieder sagen muss, da habe ich so ein Stück weit wieder Bauchschmerzen, wenn dann von Dan Muse da gesagt wird, naja, also das finden wir schon sehr hart und Rust ist nicht dafür bekannt, ein dreckiger Spieler zu sein, ist schon richtig, aber man kann ja irgendwann auch mal sagen, also erstmal die Aktion war nicht sauber, es ist sicherlich nicht die Absicht gewesen, da Boeser zu verletzen, wir hoffen, dass der möglichst schnell wieder auf dem Eis ist und dass er eben dann wieder zurückkommt für die Vancouver Canucks. Und dann kann man was über den eigenen Spieler sagen. Fand ich also auch, das ist halt diese typische Mentalität, bloß nicht zugeben, dass mein eigener Spieler oder Mitspieler irgendetwas falsch gemacht hat, denn das könnte ja dann ein Zeichen von Schwäche sein und vielleicht hat man dann auch die Befürchtung, dass das Department of Player Safety im nächsten Fall dann etwas anderes entscheiden würde und noch schlimmer entscheiden würde. Nur hier muss ich ja sagen, die Strafe war ja schon verkündet. Also es war ja jetzt nicht so, dass man nach dem Spiel Mews gefragt hat, sondern es war so, die Sperre war ausgesprochen und dann hat er seine Meinung dazu verkündet. Und da finde ich schon, kann man dann ein Stück weit ehrlicher sein, als das dann so quasi noch während der Entscheidung in Schwebe der Fall ist. Wie auch immer, 3 Spiele Sperre für Brian Rust und dann hatten wir noch eine Geldstrafe für Willie Nylander. Und wenn ihr so ein bisschen auf die Boxscores geschaut habt und auch das Ganze vielleicht nicht direkt am Fernseher verfolgt habt, dann wundert ihr euch, wieso Nylander, der spielt doch gar nicht aktuell. Der ist doch im Moment verletzt für Toronto, hatte ich eben gar nicht erwähnt. Der ist doch verletzt bei den Maple Leafs. Ja, aber als verletzter Spieler saß er auf der Tribüne beim Spiel gegen die Colorado Avalanche. Übrigens ein sehr schlechtes Spiel der Maple Leafs. Wenig Gegenwehr. Die Fs haben nicht gut gespielt und trotzdem relativ locker mit einem Hattrick von Brock Nelson 4:1 gewonnen. 3 Tore heißt das, hat Brock Nelson gemacht. Da kommen wir auch gleich noch zum Thema Hattricks. Und ja, also Nylander wird da eben dann gezeigt. Ich weiß gar nicht, waren das andere Spieler oder seine Kumpels auf jeden Fall auf der Tribüne und er hält halt den Mittelfinger in die Kamera. Die NHL hat ihm dafür $5,000 Strafe gegeben. Von euch wurden mir jetzt auch Videos geschickt. Gab auch eine Szene bei einem Spiel der Utah Mammoth, wo auch ein Spieler den Mittelfinger zeigt. Der hat keine Geldstrafe bekommen. Für mich ist es halt einfach so. Also erstmal, natürlich gehört sich das nicht und ist aus der Frustration heraus, weiß er auch, hat sich auch schon mittlerweile dafür entschuldigt. Es ist aber dann auch so, es ist eben Toronto, es ist ein Spiel gewesen, was auch, glaube ich, nationwide übertragen wurde und deshalb reagiert da die NHL und die Nummer ist ein bisschen größer als bei anderen Spielern. Auch da natürlich habt ihr recht und dann sind wir halt wieder bei der Vergleichbarkeit eben wie auch bei der Strafe von Brian Rust. Warum ist das nicht dann bei den anderen Spielern auch eine Geldstrafe gewesen? Oder warum gibt es vielleicht nicht auch da eine Ermahnung, die es bei den anderen höchstwahrscheinlich der Fall gewesen ist? Also das wird da so ein bisschen nicht mit dem gleichen Standard bestraft, wie das in den letzten Monaten bei solchen Themen dann der Fall war. Wobei ich hoffe, dass wir diese Themen nicht noch öfter besprechen müssen. Dann habe ich das Thema Hattrick erwähnt. Es gab bisher im Januar 2026 28 Hattricks. Das sind die zweitmeisten in einem Kalendermonat in der Geschichte der NHL. Und nur im Kalendermonat Dezember 1985 gab es mehr Hattricks. Und wir haben ja noch ein paar Tage. 29 Stück waren das im Dezember 1985. Wir sind aktuell bei 28 und wir hatten ganz besondere Spiele mit dabei. Es ging los an Neujahr mit 2 Hattricks von Dylan Gunther und Austin Matthews. Die haben das Jahr eröffnet und den Reigen sozusagen da eröffnet. Und dann wurde das Ganze weitergeführt. Marat Kusnidinov ist derjenige gewesen, der auch ein 4-Tore-Spiel dort mit eingestreut hat, in einer Partie, wo Pavel Saka auch einen Hattrick hatte. Und wir haben in den letzten Tagen dann auch Rekorde gesehen, Historisches gesehen. Also zum einen Evan Bouchard, der hatte 3 Tore, 3 Vorlagen, 6 Punkte. Das ist ansonsten bisher in der NHL-Geschichte nur 3 anderen Verteidigern gelungen. Bobby Orr, Tom Bladen und Doug Crossman waren das. Dann war es so, dass im nächsten Spiel der Oilers Matthias Ekholm einen Hattrick hatte. Das heißt, es war zum ersten Mal so in der Geschichte der NHL, dass in 2 aufeinanderfolgenden Spielen 2 Verteidiger einer Mannschaft einen Hattrick erzielt haben, also Bouchard und dann Ekholm. Und dann hatten wir jetzt die Situation, dass Bennett Seneke für Anaheim gegen Calgary einen Hattrick erzielt hat. Am nächsten Abend Matthias Ekholm für die Oilers gegen Anaheim einen Hattrick erzielt hat. Und jetzt in der letzten Nacht Rasmus Dahlin mit einem Hattrick für Buffalo gegen die Toronto Maple Leafs. Und auch das ist ein NHL-Rekord, das gab es vorher noch nie. Drei Abende hintereinander, dreimal ein Hattrick durch einen Verteidiger. Also auch das eine Bestleistung. Und man sieht, selbst wenn die Liga schon sehr, sehr alt ist, es gibt immer noch neue Situationen. Und ich finde es halt auch toll, dass das Offensivrekorde sind, dass wir jetzt nicht haben. Wir haben drei Teams jeden Abend gehabt, die einen Shutout hatten oder so. Ich bin auch ein Freund von Defensive, aber ich freue mich sehr, sehr häufig eben dann auch über Offensivleistungen. Und in diesen letzten Wochen waren viele Spieler dabei, die viele Tore gemacht haben, vor allem eben auch viele Verteidiger. Und die haben dann auch für ein paar Rekorde gesorgt. Ja, und dann warten wir mal ab, ob es vielleicht auch neue Rekorde gibt im zweiten Outdoor-Game der Saison. Denn das steht an am kommenden Wochenende. Und zwar dann am Sonntagabend, Montagmorgen um 0.30 Uhr deutscher Zeit zwischen den Boston Bruins und der Heimmannschaft, dem Tampa Bay Lightning. Das Ganze findet statt im Raymond James Stadium. Das ist das Stadion der Tampa Bay Buccaneers in der NFL oder University of South Florida, das College-Team. Und ich sage jetzt mal, diese Outdoor-Games sind ja mittlerweile schon so ein bisschen austauschbar. Für jemanden, der jetzt nicht unbedingt Fan der Teams ist, ist das vielleicht auch nicht mehr so aufregend. Ich muss aber sagen, zumindest was ich jetzt gesehen habe, die NHL hat sich da wieder viele Gedanken gemacht. Rund um die Eisfläche haben sie so eine Art Schatzkarte dann eben dort entsprechend angebracht, mit Folien wahrscheinlich. Da stehen dann Namen drauf von den Spielern und da gibt es dann eben entsprechend, ich glaube, Kucherovs Cove oder sowas alles. Also die Tampa-Spieler sind da vor allem mit eingebunden und das Piratenthema wird, glaube ich, ein großes werden an dem Wochenende. Wir hatten das ja bei dem Outdoor-Game beim Winter Classic, da war Miami Vice das große Thema, dass da die Teams dann eben entsprechend auch in den Outfits dort aufgelaufen sind. Ich bin mal gespannt. Ich könnte darauf wetten, dass eine der beiden Mannschaften, wahrscheinlich Tampa Bay, in irgendeiner Form in Piratenkostümen dort auflaufen wird. Also das Outdoor-Game, wenn ihr ein Outdoor-Game schauen wollt in der NHL, dann schaut euch das an am Montagmorgen um 0.30 Uhr. Und ansonsten, wenn ich mal den Spielplan durchgehe, dann kann ich euch zum einen empfehlen, die Dallas Stars bei den Vegas Golden Knights. Ein Nachtspiel am Freitagmorgen um 4 Uhr deutscher Zeit. Also vielleicht, wenn ihr am Freitag früh aufsteht, könnt ihr euch da letzte Drittel vielleicht dann noch anschauen. Und dann gibt es am Samstag zur Primetime das Spiel der Colorado Avalanche bei den Detroit Red Wings. Das ist um 19 Uhr deutscher Zeit. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann findet das statt auf DAZN. Also es wird auf DAZN übertragen, nicht bei den Kollegen von Sky. Ich glaube, die haben andere Spiele im Programm an der Stelle. Und das ist vielleicht so ein bisschen, ein Wiederaufleben der Rivalität. Denn ich meine, es gibt in den Tagen danach, ich schau mal rein, noch ein Spiel, es ist ein Home and Home. Also es gibt erst ein Spiel in Detroit zwischen den beiden Mannschaften und dann eine Partie, eine Art Rückspiel in Colorado, ganz genau. Also es gibt am Samstag 19 Uhr das Spiel der Avs bei den Detroit Red Wings und dann am Dienstagmorgen um 3 Uhr nächste Woche das Spiel der Red Wings in Denver. Jetzt ist die Rivalität natürlich schon sehr, sehr lange her und sind natürlich auch keine Akteure mehr da auf dem Eis. Aber zum ersten Mal seit langer Zeit ist es so, dass beide Teams vergleichsweise gut sind. Die Avs, klar, ne, aber auch Detroit eine sehr, sehr gute Saison bisher. Und vielleicht gibt es ja da so ein bisschen die Gelegenheit, wieder eine Rivalität herzustellen. Wobei, die werden sich in den Playoffs, würde ich jetzt sagen, dieses Jahr nicht sehen. Und von daher, aber so ein bisschen Nostalgie. Es wird sicherlich den ein oder anderen Clip und die ein oder andere Trivia-Question drumherum zur alten Rivalität geben. Und ich meine, Samstagabend um 7 Uhr, da darf man sich dann auch schon mal so ein Eishockeyspiel anschauen. Also das die Fernsehempfehlungen. Ich sage jetzt mal die drei Spiele bis zum Montag. Dann fangen wir eben nochmal an. Am Freitagmorgen 4 Uhr Dallas in Vegas. Samstag die Avs bei den Red Wings um 19 Uhr und In der Nacht von Sonntag auf Montag, 0.30 Uhr, das Stadium Series Game Boston Bruins beim Tampa Bay Lightning aus dem Footballstadion der Tampa Bay Buccaneers. Und dann noch zwei Hinweise. Zum einen, stimmt bitte ab für Leon Dreiseitel. Leon Dreiseitel ist nominiert als Fahnenträger für die deutsche Olympiamannschaft. Und ich glaube, das wäre auch schon mal eine erste Gelegenheit, Werbung für das Eishockey zu machen, Werbung natürlich dann auch klar für die NHL zu machen, aber vor allem eben auch für den Sport, wenn Leon Dreiseitel da die Fahne ins Stadion tragen würde. Ihr wisst, Basketball ist auch eine meiner Sportarten und ich fand es damals großartig, als Dirk Nowitzki Fahnenträger war, und ich finde, dass Leon Dreiseitel sich das auch verdient hat, was nicht abwerten soll, was die anderen da geleistet haben, aber ich fände es gut, wenn Leon Dreiseitel dann zusammen mit einer Partnerin ist es ja dann, die Fahne für Deutschland dort eben entsprechend dann bei den Olympischen Spielen ins Stadion dann mit reintragen würde. Und der zweite Hinweis, der ist dann mal wieder in eigener Sache. Und zwar kommentiere ich am Donnerstag ab 18.55 Uhr, 19 Uhr ist hoffentlich Spielbeginn. Beim letzten Mal hat sich das ein bisschen verzögert wegen dieser Ehrung. 1000 Spiele habe ich vorhin angesprochen. Donnerstag 18.55 Uhr auf Sportdigital 1 Plus. Spitzenspiel aus der Svenska Hockeyliga Färjestad zu Hause gegen Frölunda. Und bei Frölunda, da könnt ihr den am besten bewerteten Nachwuchsspieler aus Europa sehen. Das ist nämlich so, dass Ivar Stenberg da spielt und der hat bei der letzten Partie, die ich kommentiert habe, auch ein Tor gemacht, hat eine tolle Leistung gehabt, wobei er im letzten Drittel dann so ein bisschen abgefallen ist. Aber das ist auch eine Gelegenheit, sich einfach mal die Nachwuchsspieler von morgen anzuschauen. Der wird garantiert unter den ersten fünf landen im NHL-Draft im Sommer, vielleicht sogar ganz vorne, je nachdem, welches Team dann da an der Reihe ist. Und da könnt ihr dann bei Sportdigital eben am Donnerstag ab 18.55 Uhr mit reinschauen. Ja, und das waren dann auch mal wieder jede Menge Themen, fast jetzt doch über eine Dreiviertelstunde hier in der Aufnahme. Wenn ich etwas vergessen habe, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt, dann sehr, sehr gerne. Ihr kennt die Möglichkeiten, hört einfach noch in den Abspann mit rein. Da gibt es auch Möglichkeiten, den Podcast mit zu unterstützen. Also auch da bin ich immer dankbar, wenn da der ein oder andere dann eben entsprechend ein bisschen was mit beiträgt. Ansonsten würde ich für heute sagen, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Gefällt dir der Sportpassion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast, bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform, teile die Links zur Sendung, und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf zwei Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de, sportpassion.de ein Wort, oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.